Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Geistig gesund. Zu diesem Schluss kommt ein neues Gutachten zum norwegischen Attentäter Breivik. Was heißt das für den Prozess nächste Woche? Keine Waffenruhe in Syrien, Wortklauberei in Russland und noch schärfere Töne aus der Türkei. Wie geht's weiter in diesem Krieg? Dann 4 Milliarden Franken für Verbilligungen. 30% aller Versicherten profitieren von günstigeren Krankenkassenprämien. Und Stau war wieder am Osterwochenende auf der Nord-Süd-Achse. Stau ist und bleibt zu den Stoßzeiten rund um die großen Städte. Und Staus sind Thema um eins im Tagesgespräch mit Rudolf Dieterle vom Bundesamt für Strassen. Und im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Georg auf der Mauer mit den News.
In Norwegen kommt ein neues psychologisches Gutachten zum Schluss. Der Attentäter Anders Breivik ist zurechnungsfähig. Der 33-Jährige sei geistig gesund, heißt es in der neuen Expertise. Der Bericht wurde dem Gericht in Oslo vorgelegt. Breivik hatte im Juli letzten Jahres bei zwei Anschlägen in Norwegen 77 Menschen getötet. Ein erstes Gutachten kam zum Schluss, dass Breivik unter einer schweren psychischen Krankheit leide und deshalb nicht schuldfähig sei. Dieser Entscheid wurde zum Teil heftig kritisiert, weshalb das Gericht eine weitere Untersuchung verlangte. Der Prozess gegen Breivik beginnt am nächsten Montag in Oslo. In Syrien gehen die Kämpfe offenbar weiter. Syrische Oppositionelle berichteten, es gebe keine Anzeichen, dass sich die Truppen von Präsident Assad zurückziehen würden. Die syrische Regierung wies diese Vorwürfe zurück. Man habe damit begonnen, die Waffenruhe umzusetzen. Der UNO-Plan sieht vor, dass innerhalb von 48 Stunden alle Gewaltaktivitäten eingestellt werden müssen. Derweil hat der türkische Ministerpräsident Erdogan die Schüsse auf Flüchtlinge an der türkisch-syrischen Grenze verurteilt. Es handelt sich dabei um eine klare Grenzverletzung. Syrische Regierungstruppen hatten gestern auf ein Flüchtlingslager an der türkischen Grenze geschossen. Zwei Syrer und zwei Türken waren verletzt worden. In der Schweiz ist die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen im März spürbar zurückgegangen, um 8,5%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilte. Demnach waren Ende März bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren noch 17.450 arbeitslose Personen zwischen 15 und 24 Jahren registriert. Insgesamt ging die Zahl der Arbeitslosen im März um gut 5% zurück, auf noch rund 126.000 Personen. Die Arbeitslosenquote sank damit auf 3,2% gegenüber 3,4% Ende Februar. Das SECO hat auch die neuesten Zahlen zur Kurzarbeit bekannt gegeben. Im Januar waren gut 9.000 Personen in rund 650 Betrieben davon betroffen. Das waren über zwei Drittel mehr Kurzarbeitende als noch im Dezember. Im Jahre 2010 haben 2,3 Millionen Menschen von reduzierten Krankenkassenprämien profitiert. Dies entspricht fast 30% aller Versicherten, wie aus einer Übersicht des Bundesamtes für Gesundheit hervorgeht. Von verbilligten Krankenkassenprämien profitierten besonders Kinder und Jugendliche, aber auch Einpersonenhaushalte, Betagte und Alleinerziehende. Insgesamt gaben Bund und Kantone rund 4 Milliarden Franken für Prämienverbilligungen aus. In Afghanistan haben zwei Selbstmordattentäter mindestens 11 Menschen mit in den Tod gerissen. 22 weitere Personen wurden verletzt, als die Attentäter ihre Autobombe zündeten. Bei den Opfern handelt es sich um 3 Polizisten und 8 Zivilpersonen, teilte das Innenministerium mit. Der Anschlag habe einem Regierungsgebäude in der Provinz Herat gegolten. In Griechenland streiken erneut die Seeleute auf den Fähren, kurz vor Beginn der orthodoxen Osterfeierlichkeiten. Die Seeleute protestieren dagegen, dass ihre Sozialversicherung mit einer Krankenkasse fusioniert wird, die rote Zahlen schreibt. Solche Fusionen von Versicherungen sind Teil des Sparprogramms der griechischen Regierung. Der Streik trifft vor allem jene Inseln in der Ägäis, die keine Flughäfen haben. Sie sind praktisch vom Festland abgeschnitten. Der japanische Elektronikkonzern Sony steckt tiefer in den roten Zahlen als bisher von Finanzanalysten angenommen. Sony geht laut neuesten Zahlen von einem Nettoverlust von umgerechnet 4,9 Milliarden Euro aus. Als Grund für die Verluste nennt der Konzern einen schwachen Absatz bei seinen Fernsehgeräten, die starke japanische Währung und Produktionsunterbrüche als Folge des Hochwassers in Thailand.
12.35 Uhr gleich stehen diese beiden Männer im Zentrum. Der norwegische Massenmörder Anders Breivik und was das neue psychiatrische Gutachten über ihn aussagt. Sonst der syrische Machthaber Bashar al-Assad und wie er seine letzten Verbündeten vor den Kopf stößt. Weitere Themen bis um eins. Wie stark ist die Nationalbank oder war da wir noch stärker? Fragen und Antworten nach dem kurzzeitigen Fall des Euro-Franken-Kurses unter 1,20. Dann nach Bossi Senior geht nun auch Bossi Junior. Und wohin geht die Liga Nord ohne die beiden? Und gesucht, aber noch nicht gefunden, gut ausgebildetes Pflegepersonal. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.106 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.20.30 gehandelt, der Dollar zu 92,11 Rappen. Die Wetterprognose. Heute Nachmittag bleibt es vor allem in den Alpen und im Osten mit starkem Föhn noch oft sonnig. Sonst ziehen Wolken auf, die vor allem in Juranähe Regenschauer und einzelne Gewitter bringen. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad. Im Süden ist es meist bewölkt und allmählich setzt Regen ein. Die Temperatur liegt bei etwa 12 Grad. Am Mittwoch geht der Föhn auch im Osten zu Ende und es kommt kräftiger Regen auf. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 800 Meter. Am Nachmittag lässt der Regen im Westen nach und es gibt sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte reichen noch zwischen 7 und 12 Grad. Am Donnerstag ist es im Norden wechselhaft mit sonnigen Abschnitten und einigen Regenschauern. Im Süden scheint zeitweise die Sonne. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 6 km Stau und 1,5 Stunden Wartezeit. Die Einfahrt Airolo ist gesperrt. In der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans zwischen der Raststätte Heidiland und der Verzweigung Sarganserland sowie Richtung Chur zwischen der Verzweigung Sarganserland und Bad Ragaz Stau wegen einer Baustelle.
Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zurechnungsfähig oder nicht, Gefängnis oder Verwahrung in einer psychiatrischen Klinik, das sind die großen Fragen in Norwegen vor dem Prozess gegen den Massenmörder Anders Behring Breivik. Ein erstes Gutachten kam Ende des letzten Jahres zum Schluss, dass Breivik unter einer schweren psychischen Krankheit leide und deshalb nicht schuldfähig sei. Heute Mittag ist nun das Zweitgutachten veröffentlicht worden und das besagt, der Mann ist zurechnungsfähig. Frage nun an Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Wie begründen die Zweitgutachter diese unterschiedliche Meinung zum Gesundheitszustand des Massenmörders?
Ja, die beiden Gutachter legen auf 350 Seiten dar, dass eben Anders Behring Breivik bei der Tat nicht unter einer Psychose litt, wie das das Erstgutachten festgehalten hat, dass er keine Krankheit habe, wie die paranoide Schizophrenie und auch, dass er nicht psychisch entwicklungsgestört ist. Man hat ihn 3 Wochen lang Tag und Nacht überwacht und kommt jetzt zu diesem Schluss, der eben völlig dem ersten Gutachten gegenüber eine andere Meinung hat.
Und was heißt das nun für die wahrscheinliche Strafe für Anders Behring Breivik?
Das heißt, dass er eben zu Gefängnis verurteilt werden kann für den Prozess, eröffnet das natürlich eine ganz andere Möglichkeit, eben auch die politischen Gründe genau zu beobachten und zu begründen und eben am Schluss Anders Behring Breivik wirklich auch verantwortlich zu machen für diese Tat, für diese Morde an 77 Menschen.
Wie hat sich denn die Stimmungslage in Norwegen auf diesen Prozess hin so entwickelt?
Ja, die Stimmung ist in dem Sinn immer noch sehr, sehr verletzlich, dass halt eben für die Norwegen das eine offene Wunde bleibt, dass jetzt im Umfeld des Prozesses ganz viele Menschen wieder eben auch erzählen, wie sie das erlebt haben, dass Hunderte von Angehörigen eben immer noch nicht richtig damit umgehen können. Also der Prozess, der ja 10 Wochen dauern wird, wird natürlich nochmal sehr viele offene Wunden auftun und die Norweger sind da ein bisschen skeptisch und auch ein bisschen, sie fürchten sich auch ein bisschen vor diesen Wochen, die umgekehrt natürlich auch zu einer Aufarbeitung beitragen könnte.
Das waren Informationen von Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. In Syrien geht das Blutvergießen weiter. Es gibt keine Anzeichen, dass Präsident Assad seine Truppen abzieht, und auch die Rebellen kämpfen weiter, trotz der Waffenruhe, die abgemacht worden ist. Nun sind auch jene Staaten verärgert, die Assad bis jetzt unterstützt haben, China und Russland. Ich fragte zuerst Peter Giesling in Moskau, wie reagiert Russland auf den uneinsichtigen Assad?
Ja, wie immer schon sehr sibyllinisch. Russland hat das Assad-Regime aufgefordert, sich an die mit Kofi Annan getroffenen Vereinbarungen zu halten. Gleichzeitig aber übt Russland indirekt wieder mal auch Kritik an der syrischen Opposition und jenen, welche die syrische Opposition unterstützen. Auch die Gegenseite, so heißt es in Russland, müsse sich an die Vereinbarungen halten.
Russland hat ja bis jetzt Sanktionen im UNO-Sicherheitsrat gegen Syrien verhindert. Ändert sich das nun?
Ja, Russland ist nach wie vor nur bereit, so sehe ich das, eine Resolution zu unterstützen, welche auch die syrische Opposition in die Pflicht nimmt und welche eine, wie das Russland sieht, Einmischung, insbesondere ein militärisches Eingreifen der internationalen Gemeinschaft in die internen Angelegenheiten Syriens ausschließt. Kurz gesagt, Russland ist nach wie vor bereit, eine sehr weiche, aber nicht eine griffige UNO-Resolution zu unterstützen. An der grundsätzlichen Haltung Moskaus zum Konflikt in Syrien hat sich also kaum was geändert.
Die Gewalt in Syrien geht weiter. Sie griff in der Zwischenzeit auch auf den Libanon über und auf die Türkei. Irin Mayer in Beirut, kommt es nun zu einem Flächenbrand?
Diese Gefahr wächst natürlich mit jedem Tag. Also im Libanon reagiert man sehr nervös auf den Vorfall von gestern, als syrische Truppen offenbar absichtlich ein Auto mit Journalisten auf libanesischem Boden beschossen und einen Kameramann töteten. Der Libanon setzt ja auf eine neutrale Politik gegenüber Syrien. Bis jetzt konnte er sich so heraushalten, aber man weiß nicht, wie lange er das noch kann. Anders die türkische Regierung. Sie macht eine aggressive Politik. Sie droht Assad auch jetzt wieder. Und heute schreiben türkische Zeitungen, die Regierung Erdogan überlege sich nun doch, eine Sicherheitszone auf syrischem Boden einzurichten, um die Flüchtlinge zu schützen. Dies aber würde in Damaskus dann als Kriegserklärung verstanden.
Bleiben wir bei der Türkei. Dort im Grenzgebiet halten sich ja rund 25.000 syrische Flüchtlinge auf derzeit. Der Sondergesandte der UNO und der Arabischen Liga Kofi Annan besucht diese Flüchtlinge heute. Welche Absicht steckt da dahinter?
Die türkische Regierung hat ja gestern den Friedensplan bereits für gescheitert erklärt. Das wird also nicht einfach für Annan. Er wird versuchen, den Türken das auszureden. Er wird versuchen, eine weitere Eskalation zu verhindern. Aber er muss sich natürlich in seiner Funktion auch um das Flüchtlingsproblem der Türkei kümmern. Das Land habe Kapazitäten für 42.000 Flüchtlinge, heißt es. Bei 50.000 sei die rote Linie überschritten. Wenn aber Gewalt und Vertreibung so weiter andauern in Syrien, ist diese Zahl schnell erreicht.
Noch einmal kurz zurück zu Peter Giesling in Moskau. Der russische Außenminister Lavrov hatte ja heute ein Treffen mit dem syrischen Außenminister. Was ist da herausgekommen? Was wissen Sie?
Ich kann da nur über eine Wortklauberei berichten. Lavrov hat nach diesem Treffen erklärt, Russland erwarte, dass sich Assad den gegenüber Kofi Annan eingegangenen Verpflichtungen nachkomme. Wörtlich hat Lavrov dann erklärt, ich zitiere, mir wurde bestätigt, dass die syrische Führung den Plan auszuführen begonnen habe. Wir, und gemeint ist damit Russland, sind aber der Meinung, dass die syrische Führung dabei aktiver vorgehen und entschlossener handeln könnte. Ende Zitat. Lavrov hat gegenüber dem syrischen Regierungsvertreter auch erklärt, dass Russland bereit sei, eigene, also russische Militärbeobachter in die UNO-Militärbeobachtermission zu entsenden. Und der syrische Außenminister hat dazu erklärt, Syrien wolle aber ein Wort mitreden, wie sich eine solche militärische Beobachtermission zusammensetze, und hat dazu wiederum die Unterstützung Russlands gefordert. Syrien versucht sich also nach wie vor an Russland anzulehnen, und Russland seinerseits macht jetzt etwas dezidierter, aber eben nach wie vor sehr sanft Druck auf das Assad-Regime.
Relativ wenig Bewegung in diesem Konflikt, also wagen wir zum Schluss einen Blick in die Zukunft, Irin Mayer. Wird sich der syrische Präsident Assad irgendwie in Richtung einer Lösung bewegen?
Präsident Assad hat eine andere Wahrnehmung. Er sieht die Lösung im Niederschlagen des Aufstandes und der bewaffneten Rebellen. Er ist überzeugt, dass sie Syrien zerstören, dass sie es teilen wollen und am Ende islamistisch regieren. Und ich glaube, da wird er bis zum Ende gehen. Auf der anderen Seite sind aber auch die bewaffneten Rebellen und Milizen nicht an diesem Friedensplan interessiert. Das ist klar. Das ist ein großes Problem. Sie marginalisieren die gewaltlose Opposition total. Also ich fürchte, dass wir ein ganz langer Konflikt werden. Syrien, das sieht man heute schon, Syrien verarmt, es wird zerstört und die Bevölkerung ist tief gespalten und zerrissen.
Einschätzungen von Nahost-Korrespondentin Irene Meyer und Russland-Korrespondent Peter Giesling im Rendezvous. Viertel vor eins. 1,2 Franken soll 1 Euro kosten, mindestens. Seit die Nationalbank im letzten Herbst diese Untergrenze für den Franken-Euro-Wechselkurs festgesetzt hat, blieb es ruhig um den Franken. Das änderte jedoch am Gründonnerstag und auch am Ostermontag. Der Franken ist kurzzeitig unter den Euro-Wechselkurs von 1,20 gefallen. Warum das? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat nachgefragt.
Vom Eurokurs hängt viel ab in der Schweiz. Etwa wie viele ausländische Touristen sich noch Ferien in der Schweiz leisten können. Oder auch, wie gut sich Schweizer Uhren, Käse und Maschinen im Ausland verkaufen lassen. Entsprechend groß war die Nervosität im Handel und in der Wirtschaft, als der Eurokurs über Ostern zweimal kurzzeitig unter 1,20 gefallen war. Claude Zehnder, Chefanalyst der Zürcher Kantonalbank, beruhigt hingegen.
Ich glaube, man muss es als Panne qualifizieren und das Wichtige ist, dass der Kurs eben wieder über 1,20 liegt und aus meiner Sicht nach wie vor keine Zweifel da sind, dass die SNB diesen Kurs nicht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen wird.
Die Nationalbank hat in der Tat sofort reagiert und den Kurs wieder auf über 1,20 pro Euro gedrückt. Das tut sie, indem sie Fremdwährungen aufkauft und Franken verkauft und so das Frankenangebot vergrößert. Zur Not unbegrenzt für Milliardenbeträge. Wie viel Geld die SNB infolge der beiden Osterpannen aufwerfen musste, ist nicht bekannt und von außen auch kaum abzuschätzen. Die Nationalbank selber gibt keine Einzelheiten preis, wie sie die Kursuntergrenze zum Euro verteidigt. SNB-Sprecher Walter Meyer betont einzig:
Es bleibt dabei, die Schweizerische Nationalbank wird den Mindestkurs von 1,20 Franken pro Euro weiterhin mit aller Konsequenz durchsetzen. Und sie ist bereit, zu diesem Zweck unbeschränkt Devisen zu kaufen.
Verschiedene Devisenhändler und Ökonomen zeigen sich zuversichtlich, dass die Glaubwürdigkeit der SNB nicht unter den Pannen gelitten hat. Spekulanten, wie etwa Hedgefonds, würden es nach wie vor nicht wagen, im grossen Stil gegen die Nationalbank zu wetten, so der Tenor. Und trotzdem, der Druck auf den Franken steigt, denn in Europa verdüstert sich der Himmel wieder, vor allem über Spanien. Wenn jetzt zusätzliche Anleger ihre Euro abstoßen und in den Franken flüchten, könnte die Nationalbank plötzlich unter Druck geraten. Die Folge, sie muss allenfalls für Dutzende von Milliarden Devisen aufkaufen. Julius Bär-Analyst Christian Gattiker.
Dann ist die Frage, wie lange die Politik und alle im Boot der Schweiz da Geduld haben, um dem einfach zuzuschauen, weil da hat man schon in den letzten 2 Jahren gesehen, dass das immer wieder für Unruhe gesorgt hat, wenn die SNB so expansiv war.
Deshalb ist klar, die Nationalbank und ihre Kursuntergrenze zum Euro bleiben unter genauer Beobachtung von Händlern, von Politikern und von Wirtschaftsvertretern.
Und nun nach Italien. Der Finanzskandal in der Parteiliga Nord von Umberto Bossi hat der Basis gezeigt, die Lega, die ist um keinen Deut besser als andere Parteien, die wegen Korruptionsfällen Schlagzeilen machten. Und nun gibt es einen weiteren Rücktritt in der Lega und der betrifft den Sohn von Parteiführer Umberto Bossi, Renzo Bossi. Führungs- und orientierungslos steht die Partei nun also da und das wenige Wochen vor wichtigen Wahlen in zahlreichen Städten. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Renzo Bossi war der Lieblingssohn von Umberto, dem Gründervater der sezessionistischen Lega Nord. Vor ein paar Jahren, als Vater Bossi gefragt wurde, ob er seinen Sohn als Nachfolger auf dem Lega-Thron sehe, was auf Italienisch mit Delfino, also Delfin, übersetzt wird, da antwortete der Papa: Nein, sicher nicht. Renzo ist kein Delfin, sondern eher eine Forelle. Dies in Anspielung auf die nicht sehr ausgeprägte Intelligenz seines Sohnes. Wenig später aber sah alles ganz anders aus. Renzo die Forelle wurde vom Papa immer mehr an Anlässe mitgenommen und schließlich sein Delfino. Jetzt ist aber Schluss damit.
So ein Renzo Bossi gestern Abend im Fernsehen.
In questo momento di difficoltà del mio movimento, senza che nessuno me lo abbia chiesto, do il buon esempio.
Er trete als Regionalparlamentarier der Lombardei zurück und gebe damit ein gutes Beispiel ab, denn er tue dies, obwohl niemand seinen Rücktritt verlangt habe. Tatsächlich, dass ein italienischer Politiker freiwillig zurücktritt, selbst wenn er mit beiden Händen in der Parteikasse erwischt wird, das gibt es wirklich selten. Ansonsten aber, Renzo hatte gar keine Wahl. Der Skandal um seine Familie, die sich jahrelang an Parteigeldern gütlich tat, und der Lega-Kassier, der möglicherweise schmutzige Gelder der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta via Lega Bankkonti wusch, all das überrollt die Partei in diesen Tagen. Der Zeitpunkt für das Bekanntwerden des Skandals ist denkbar ungünstig und wohl kein Zufall. In wenigen Wochen finden in vielen italienischen Städten Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Die Lega dürfte eine schwere Schlappe erleiden. Wer den Staatsanwälten den Tipp gab mit den unsauberen Kassen, ist nicht bekannt. Die Lega war aber schon vor dem Finanzskandal in der Bredouille. An der Parteibasis brodelte es. Sie nahm es Umberto Bossi übel, dass er viel zu lange Silvio Berlusconi als Regierungschef unterstützt hatte. Bereits seit rund einem Jahr ist deshalb ein regelrechter Machtkampf in der Lega im Gange. Ex-Innenminister Roberto Maroni und Ex-Reformminister Calderoli sind die Protagonisten. Beide wollen Bossi weghaben. Roberto Maroni:
Ich glaube, es ist der Moment, diese Occasion zu nutzen.
Er denke, es sei nun an der Zeit, in der Partei aufzuräumen. Aufräumen mit den Bossis, das ist damit gemeint. Doch sagen tun das vorerst weder Calderoli noch Maroni, wollen tun es aber beide. Sie wollen die Partei umbauen, weg vom Personenkult rund um den Gründervater hin zu einer Volkspartei. Mit ihnen an der Spitze, versteht sich. Wer den Machtkampf gewinnt, Maroni oder Calderoli, ist offen. Die Lega abzuschreiben wäre aber verfrüht. Ihre Inhalte sind nach wie vor aktuell, bloß das Personal rund um Umberto Bossi ist es nicht mehr.
Uhr, Sie hören Rendezvous. Berufe mit Zukunft sind Berufe im Gesundheitswesen. Schon jetzt ist die Arbeitslosigkeit in dieser Branche tief und in den nächsten Jahren wird es in der Schweiz sogar zu wenig qualifiziertes Pflegepersonal geben. Da stellt sich schon die Frage, warum steigen eigentlich nicht mehr Menschen um und suchen sich einen krisensicheren Job im Gesundheitswesen? Charles Lieber mit Antworten.
Elsbeth Wanderler, die Geschäftsführerin des Berufsverbandes für Pflegefachleute, wird nicht überrannt mit Anfragen, wie man einen krisensicheren Job im Gesundheitswesen findet.
Es ist ein spannender Beruf, aber er stellt hohe Anforderungen an das Personal, sei es im fachlichen Wissen, aber auch in den Bereich der Sozialkompetenzen.
Auf Menschen eingehen, die schwer, vielleicht todkrank sind, Zeit finden, obwohl die Arbeitsbelastung laufend steigt. Mehr motivierte Menschen finden, die sich mit solchen Berufsrealitäten auseinandersetzen wollen, fast unmöglich, stellt Elsbeth Wanderler fest. Ernüchternd auch die direkte Zusammenarbeit mit den RAFs, den regionalen Arbeitsvermittlungsstellen.
Man hat festgestellt, dass das Potenzial relativ klein ist, dass das vor allem im unteren Segment ist, dort, wo man eine Attestausbildung anbieten kann, aber eben nicht im Bereich der Diplomierten.
Der Notstand zeichnet sich aber genau dort ab, beim Personal mit höherer Diplomausbildung. Vor allem, weil zu viele junge, ausgebildete Frauen wieder aussteigen. Im Schnitt schon nach 14 Berufsjahren. Meist, weil sie eine Familie gründen wollen. Genau da setzt nun ein Projekt am Berner Bildungszentrum Pflege an. Es will Fachkräfte gewinnen, die umsteigen, später im Leben über eine Zweitausbildung in die Pflege einsteigen wollen. Inselspital Bern, Herz-Gefäßchirurgie. Zwei Umsteigerinnen haben eben ihr Praktikum begonnen. In ihrer Ausbildung wechseln sich 5 Monate Theorie und 7 Monate Praxis ab. Die Anforderungen sind hoch. Höher als in der regulären Ausbildung, erklärt die Leiterin der Pflegestation, Marlies Reichen.
Sie müssen nachher einfach wirklich können, wenn sie einen Tag gearbeitet haben, nachher zum Beispiel heimgehen und noch 3 Stunden lernen, weil sie müssen die Theorie nebst dem Arbeiten noch erarbeiten. Das fällt natürlich nicht allen gleich leicht.
26 Männer und Frauen haben die Zweitausbildung begonnen. Sie sind zwischen anfangs 20 und Mitte 50. Alle haben einen anderen Beruf gelernt. Ein Vorteil, findet Marlies Reichen.
Es sind sehr reflektierte Leute, denen der Umgang mit dem Menschen sehr wichtig ist. Das ist bei den meisten auch das Hauptmotiv, dass sie jetzt heute Beruf lehren.
Das Besondere an der Ausbildung, die Studierenden werden von einem Spital angestellt, erhalten einen höheren Lohn, auch während sie die Schulbank drücken, rund 2'000 Franken im Monat. Das ist doppelt so viel wie in regulären Ausbildungsgängen. Aber wenig für Quereinsteiger, die vorher einen vollen Lohn hatten. Mit ein Grund, dass weniger Interessierte für den neuen Studiengang gewonnen werden konnten. Dennoch, das Berner Pilotprojekt soll Schule machen, in anderen Kantonen Fuß fassen und ergänzt werden mit einem Teilzeitstudium oder einer berufsbegleitenden Ausbildung.
Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr hat berichtet. Ja, den Mutigen gehört die Welt und vielleicht sogar schon bald die Unterwelt. Zumindest hofft das Geoenergie Suisse, ein Zusammenschluss aus Stadtwerken und regionalen Energieversorgungsunternehmen. Geoenergie Suisse will nämlich in die Tiefe graben, um dort die Wärme anzuzapfen und Strom zu gewinnen. Der erste Versuch in Basel ist wegen kleiner Erdbeben abgebrochen worden, wir erinnern uns. Nun versucht man mit einem neuen Konzept einen Neustart. Caroline Arn.
Die Nacht bricht herein, immer mehr Sterne stehen am Himmel. So ähnlich sieht die Computeranimation auf dem Bildschirm von Peter Meyer aus, Chef von Geoenergie Suisse.
Sie sehen hier viele, viele kleine Punkte. Das sind ganz kleine Erschütterungen, die zeigen an, wo das Wasser durchging und auch dort die Klüfte sich geöffnet haben.
Geschüttelt hat es in Basel, als man 4'000 Meter tief bohrte, um Wärme und Strom zu produzieren. Es wurde nicht, wie momentan in St. Gallen oder Zürich geplant, nach heißem Wasser gegraben, sondern viel tiefer, in den teissen Granit. Anschließend wurde Wasser in den Stein gepumpt, um ihn aufzusprengen. Damit sich das Wasser ausbreiten kann, mit einer zweiten Bohrung sollte das heiße Wasser wieder nach oben. Doch so weit kam es nicht, die Erde bebte immer stärker, das Experiment wurde abgebrochen. Bis heute brüteten die Wissenschaftler nun über den Daten, rechneten sie ein-, zwei- und dreidimensional durch.
Wir haben jetzt gesagt, wir fangen wieder an, wir fangen von vorne an, aber wir wollen natürlich von diesen Erfahrungen, von diesen Daten profitieren.
Bei der Basler Bohrung wurde Bolzen gerade hinuntergebohrt, zu unterst aus einer einzigen Öffnung mit möglichst viel Druck, möglichst viel Wasser in den Stein gespritzt. So hätten sich große unterirdische Wasserblasen gebildet, was die Erde nicht gutierte und rumorte. Peter Meyer zeigt eine andere Computeranimation von einer realen Gasbohrung in den USA, die nun als Modell für die Schweiz dienen soll. Wie Baumwurzeln ziehen sich die Bohrlinien durch den Untergrund, nicht gerade, sondern gekrümmt. Das Wasser spritzt nicht über einem Gartenschlauch nur am Ende heraus, sondern aus vielen Löchern in regelmäßigen Abständen, wie bei einem Rasensprenger.
Und unsere Idee ist jetzt genau, dass wir diese Stimulation auf einer kleinen Fläche begrenzen und dass so diese größeren Erschütterungen nicht mehr auftreten können.
Auch bei vielen solch kleinen Wasserreservoiren. Zur Sicherheit brauche es, wie eine Wettervorhersage, eine Erdbebenvorhersage. Die ETH hat mit den Basler Daten ein solches System erfunden. Bei Erdbebengefahr könne man nun den Wasserzufluss stoppen oder die Bohrung unterbrechen. Mit neuer Bohrtechnik und der Erdbebenvorhersage geht Geothermie Suisse nun auf Standortsuche. 130 wurden angeschaut, 40 als geeignet befunden. Alle im Mittelland oder Jura, alle vorerst nicht in städtischen Gebieten. In den nächsten Monaten wolle man bei 3 Standorten mit den Bewilligungsverfahren beginnen.
Wir wollen am Schluss ja auch wieder in die städtischen Gebiete gehen können. Wir wollen ja nachweisen, dass das funktioniert. Und deshalb suchen wir Gesteine, die eigentlich weit verbreitet sind im Untergrund.
Was fehlt, ist Geld. Die Mitglieder von Geothermie Suisse haben ihre Kredite teilweise bereits erhöht, zum Beispiel die Elektra Basel Land. Eine Investition in die Zukunft, sagt ELB-Chef Urs Steiner, da Geothermie Tag und Nacht gleichmäßig Strom liefern könnte.
Also wir sind überzeugt, wenn wir irgendwann mal im Jahre 2000X, so 2050, 2060, wenn es gelingen soll, irgendwann mal dann fossil und kernfrei Strom zu produzieren, dann sind wir der Überzeugung, das kann nur aus Erdwärme erfolgen.
Doch die Geoenergie Suisse kann die benötigten 60 Millionen Franken nicht alleine stemmen. Meyer hofft auch auf Bundesgelder, da das Parlament einen entsprechenden Vorstoß bereits gutgeheißen hat.
Gleich eins.
Still ruht der Stau, der Himmel wird grau. Still ruht der Stau, und wie es weitergeht, weiß hier keiner so ganz genau.
Ja, wie es weitergeht, weiß hier keiner so genau, singt Herbert Grönemeyer. Ob das stimmt, das Tagesgespräch gleich mit Rudolf Dieterle vom Bundesamt für Straßen über Staus, Ursachen und was passiert, wenn die Renovation des Gotthardtunnels im Gange ist. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags hat heute Georg auf der Mauer.
In Norwegen kommt ein neues psychologisches Gutachten zum Schluss. Der Attentäter Anders Breivik ist zurechnungsfähig. In einem ersten Gutachten hatte es noch geheißen, Breivik sei nicht schuldfähig. In Syrien gehen die Gefechte zwischen dem Widerstand und Regierungstruppen offenbar weiter. Syrische Oppositionelle berichteten, es gebe keine Anzeichen, dass sich die Truppen von Präsident Assad zurückziehen. Die Regierung sagte, sie habe damit begonnen, die Waffenruhe umzusetzen. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote im März von 3,4 auf 3,2% zurückgegangen. Insgesamt waren rund 126.000 Personen als arbeitslos registriert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.